Heute Morgen möchte ich mit euch das Wort Gottes teilen. Wir haben die schönste Jahreszeit, sage ich immer, jetzt gerade. Wir sind wieder mehr draußen. Die Vögel singen morgens. Die Bäume stehen schon ein bisschen im Laub. Die Sonne scheint, die Sonne hat schon Kraft, es ist warm. Und dieser Zeit der Stille im Winter, wenn es draußen so still ist und wenn es auch ein bisschen farbloser ist, ja, die ist vorbei, die Farben kommen. Und da steht mir einfach so dieses Gleichnis der Bibel, ein sehr, sehr häufig genanntes Gleichnis, nämlich der Baum, steht mir vor Augen in seiner Entwicklung, in seiner Veränderung, gerade jetzt in der Zeit. Trotz Frost und auch Frostschäden an den Bäumen, die Bäume treiben weiter und es geht weiter, weil es regnet auch und die Sonne scheint und es hilft. Ich möchte eben deshalb auch heute über den Baum als Gleichnis aus der Bibel etwas mitteilen. Ein Baum besteht aus verschiedenen Bereichen. Der hat verschiedene Teile. Zunächst ist da die Wurzel, aber die sehen wir ja nicht. Dann haben wir den Stamm. Daran wachsen Äste, die verzweigen sich. Dann gibt es das Blätterwerk. Und schließlich hat auch jeder Baum Blüten, die sich dann zu Früchten entwickeln. Jedes Jahr aufs Neue und jeder Baum auf seine Art. Ich meine, allein schon dieser sich wiederholende Zyklus, den so ein Baum durchmacht, durch die Jahreszeiten, wäre ein ganzes Thema für sich. Auch das ist ein Gleichnis. Darauf gehe ich jetzt heute nicht weiter ein. Ich würde gerne heute unseren Blick auf die Struktur der Bäume, des Baumes richten, weil da können wir sehr, sehr viel von lernen. Gott selbst gebraucht Bäume in seinem Wort immer wieder als Gleichnis für uns Menschen, sogar für ganze Völker. Und herausragend ist da der Prophet Hesekiel, der durch seine ganze prophetische Lebenszeit hindurch immer wieder Bilder von Bäumen bekommt, von ganz unterschiedlichen Bäumen. Und da würde ich gern aus dem Hesekiel einiges mit euch lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann das gerne in seiner Übersetzung noch mit angucken. Wir haben hier vorne dann die Elberfelder und ich lese aus der Schlachter. So, wir haben also dann vielleicht ein breiteres Spektrum, wie das in anderen Übersetzungen gelesen wird. Aber die Aussagen sind sehr eindeutig. Das fängt an bei Hesekiel 17, 22 bis 24. Ich lese. So spricht der Herr: Ich selbst werde von dem Wipfel der hohen Zeder einen Trieb nehmen und ihn einsetzen. Von dem obersten ihrer Triebe werde ich einen zarten abbrechen und werde ihn selber einpflanzen auf einem hohen und aufragenden Berg. Auf den hohen Berg Israels werde ich ihn pflanzen. Und er wird Zweige treiben und Frucht tragen und zu einer herrlichen Zeder werden. Und unter ihr werden alle Vögel wohnen, alles was Flügel hat, im Schatten ihrer Zweige werden sie wohnen. Und alle Bäume des Feldes werden erkennen, dass ich, der Herr, den hohen Baum erniedrige, den niedrigen Baum erhöhe, dass ich den grünen Baum vertrocknen lasse und den dürren Baum zum Blühen bringe. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. Also hier ist Gottes Handeln mit stolzen Menschen beschrieben, die dadurch gedemütigt werden, dass er den Geringen erhöht. Und es ist auch gleichzeitig eine Prophetie auf den Messias. Der hohe Berg Israels ist der Tempelberg Zion. Ein Hinweis, dass der wahre König Israels der Messias ist. keine menschliche Herrschaft, von Gott eingesetzt. Das heißt ja auch an anderer Stelle, der Sohn Davids, das ist der Spross, den Gott nimmt, ein kleiner Spross, der groß wird. So, dann kommt ein weiteres Bild. Hier ging es also um eine Zeder. Jetzt kommt das Bild vom Weinstock, der in der Bibel auch als Baum bezeichnet wird, in Hesekiel 19, 10 bis 14. Deine Mutter ist einem Weinstock gleich geworden, an Wassern gepflanzt. Er wurde fruchtbar und voller Ranken vom vielen Wasser. Und er bekam starke Zweige, geeignet für Herrscherzepter. Und sein Wuchs erhob sich empor zwischen das dichte Laub der Bäume, und er wurde sichtbar durch seine Höhe, durch die Menge seiner Ranken. Aber er wurde ausgerissen im Zorn, zu Boden geworfen, und der Ostwind ließ seine Frucht verdorren. Sie wurden abgerissen und vertrockneten. Sein starker Zweig, Feuer, verzehrte ihn. Und nun ist er in die Wüste gepflanzt, in ein dürres und durstiges Land. Und ein Feuer ging vom Gezweig seiner Triebe aus und hat seine Frucht verzehrt. Und kein starker Zweig war mehr an ihm, kein Zepter zum Herrschen. Das ist ein Bild für Gericht. Eben, wenn Gott richtet, wenn Gott ausreißt, wenn Gott verbrennt, was nichts taugt. Zu dem Weinstock kann ich nur sagen, wir haben in unserem Garten zwei verwilderte Weinstöcke. Und den einen fanden wir vor 6, 7 Jahren vor, ganz oben in einem ganz hohen Kirschbaum, da rankten die Weinreben. Und unten war so ein dicker Stamm. Also der wuchs sonst wohin, aber er wuchs ins Laub. Da waren keine Trauben dran. Dann haben wir ihn runtergeschnitten, haben ihn da oben rausgeholt. Und dann war er wieder klein. Und dann hatten wir Trauben dran. Furchtbar saure, kleine Trauben, ungenießbar. Und wir haben ihn dann weggemacht. Aber nur so als Beispiel, wenn man Wein nicht beschneidet, dann wächst er sonst wohin und die Frucht kann man vergessen. Oder man pflegt ihn eben. Man beschneidet ihn, man lenkt ihn, wo er hinwachsen soll, man lichtet aus und so weiter. Aber das ist ein Thema für sich. Gut, hier ist es das Gericht an dem Weinstock. Es geht auch, hier war es die Sicht des Propheten oder Gottes Sicht über die gottlosen Fürsten Israels. Dann gibt es noch ein weiteres Bild, auch im Hesekiel. Da wird der König von Ägypten beschrieben. Ägypten ist ganz allgemein ein Bild für die gottlose Welt. In der Bibel wird Ägypten immer wieder als das Bild für diese andere Seite bezeichnet. Da heißt es Hesekiel 31, Abvers 2 bis 14. Menschensohn, sage zum Pharao, dem König von Ägypten, und zu seinem Prunk: Wem gleichst du in deiner Größe? Siehe, eine Zypresse, eine Zeder auf dem Libanon mit schönen Zweigen, ein schattenspendender Wald und von hohem Wuchs, und zwischen den Wolken war ihr Wipfel. Die Wasser zogen sie groß, diese Zeder. Die Flut ließ sie hoch aufwachsen. Ihre Ströme hatte sie ausgehen lassen rings um ihre Pflanzung, und sie hatte ihre Kanäle ausgesandt zu allen Bäumen des Feldes. Darum war ihr Wuchs höher als alle Bäume des Feldes. Und ihre Zweige wurden zahlreich und ihre Äste lang von den vielen Wassern, als sie ihre Zweige ausbreitete. In ihren Zweigen nisteten alle Vögel des Himmels, und unter ihren Ästen warfen alle Tiere des Feldes ihre Jungen, und in ihrem Schatten wohnten all die vielen Nationen. Also Ägypten hatte wirklich eine herausragende Position in dieser Zeit. Und sie war schön in ihrer Größe und in der Länge ihrer Zweige, denn ihre Wurzel war an vielen Wassern. Die Zedern kamen ihr nicht gleich im Garten Gottes. Und da musste ich zweimal hingucken, als ich das las, ja. Die Zweige der Wacholder waren nicht zu vergleichen mit ihren Zweigen und die Äste der Platanen waren nicht wie ihre Äste. Kein Baum im Garten Gottes glich ihr in ihrer Schönheit. Ich hatte sie schön gemacht in der Menge ihrer Zweige und alle Bäume Edens, die im Garten Gottes waren, beneideten sie. Darum, so hat der Herr gesprochen, weil sie hoch geworden ist an Wuchs und sie ihren Wipfel bis zwischen die Wolken streckte und ihr Herz sich wegen ihrer Höhe erhob. Darum werde ich sie in die Hand des Mächtigen der Nationen geben. Nach ihrer Gottlosigkeit soll er mit ihr handeln. Ich habe sie verstoßen. Und Fremde, die gewalttätigsten Nationen, hieben sie um und warfen sie hin. Auf die Berge und in den Tälern, in alle Täler fielen ihre Zweige und ihre Äste wurden zerbrochen in allen Bachrinnen des Landes. Und alle Völker der Erde zogen aus ihrem Schatten weg und ließen sie liegen. Auf ihrem gefällten Stamm ließen sich alle Vögel des Himmels nieder und auf ihren Ästen waren alle Tiere des Feldes. Damit keine Bäume am Wasser sich mehr erheben mit ihrem Wuchs und ihren Wipfeln bis zwischen die Wolken strecken und keine wassertrinkenden Bäume sich auf sich selbst stellen in ihrer Höhe. Darum, denn sie alle sind dem Tod preisgegeben, hin zum Land der Tiefe, mitten unter den Menschenkindern, zu denen, die in die Grube hinabgefahren sind. Diese Bäume, die sich erheben in ihrem Herzen und sich für groß halten, vergessen, dass sie wassertrinkende Bäume sind, die abhängig sind von dem Fluss, an dem sie stehen oder von den Wassern, aus denen sie trinken. So, und zu guter Letzt hat Hesekiel auch noch ein positives Bild in Kapitel 47. Ab Vers 1, eine andere Art von Bäumen, die Gott zum Segen gepflanzt hat. Und wieder schaut der Hesekiel eben dieses Bild als ein Gleichnis. Er guckt in eine geistige Welt hinein, die im Sichtbaren nicht zu sehen war. Und Gott zeigt ihm zunächst das Haus Gottes, den neuen geistigen Tempel, den wir auch aus dem neuen Jerusalem kennen. Und da erinnert ihr euch vielleicht an die letzte Predigt von Elia über den Fluss und die Bäume, die an dem Fluss wuchsen im neuen Jerusalem. Und da sagt Hesekiel, sieht er sowas Ähnliches, ne? Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten und so weiter. Also ich lese das jetzt nicht alles im Detail. Er kommt dann, Gott führt ihn durch diesen Fluss. Am Anfang ging es ihm noch bis zu den Knöcheln, dann bis zu den Knien, bis zur Hüfte und irgendwann konnte er nicht mehr drin laufen. Da musste er wohl schwimmen. Er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief, Vers 5, Wasser zum Schwimmen, ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Vers 6, und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Vers 7, und als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume. Auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und aus der Offenbarung wissen wir, dass die Bäume, die an diesem Fluss stehen, dass die nicht nur gesund sind, sondern die machen auch gesund. Ja, das Blätterwerk, die Früchte. Erstens mal werden die monatlich Frucht bringen, das ist auch schon ganz ungewöhnlich, und sie werden Heilungskraft haben. Ein bisschen kennen wir das ja aus der Biologie, dass es Bäume gibt mit besonderen Stoffen, die uns gut tun, die uns heilen. Das sind Gleichnisse. Diese Bäume, die der Hesekiel hier gesehen hat, die sind am Fluss des Lebens gepflanzt. Es ist eine ganz andere Dimension. Die bringen immer Frucht. Und jetzt lesen wir noch in Jeremia 17, 5 bis 8. Diese Verse sind sicher auch gut bekannt. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Fleisch steht hier für eigene Stärke, menschliche Stärke, und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Aber gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Und das gleiche Bild auch in Psalm 1. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht, das ist die Voraussetzung, der wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Und jetzt kannst du mal das Bild Nummer 1 einblenden. Das ist doch ein schöner Baum, oder? Der steht irgendwo auf dem Berg, interessant, aber hat doch die Wurzeln so, dass er Wasser ziehen kann. Das ist im Bayerischen, da haben wir unseren Sohn besucht und es ist eine wunderschöne Gegend. Und dieser Baum ist offensichtlich gesund und hat eine prächtige Krone. Und man sieht schon, dass er unten auch Wurzeln hat, man sieht die Wurzeln nicht, die sind verborgen und das ist auch interessant, diese Tatsache, dass Wurzeln im Verborgenen wachsen. Wir haben jetzt eine Menge gelesen aus, kannst es mal lassen, das Bild, einfach zum Betrachten. Eine Menge gelesen aus Gottes Wort über Bäume und es gibt noch viel, viel mehr Stellen, auch im Neuen Testament, wo Bäume gleichnishaft zum Anschauen erwähnt werden und Gott möchte, dass wir uns das vor Augen halten, wie Bäume wachsen und was das für Folgen, ja, Jesus spricht von Frucht an vielen Stellen. Da kommt dann die Frage auf, wo habe ich meine Wurzeln? Ja, also nicht nur meine Herkunft, sondern das auch. Aber wo bin ich gegründet? Wo bin ich verankert, verwurzelt? Ja, das haben wir im Sprachgebrauch ja schon ziemlich drin. Wurzeln sind etwas Grundlegendes, etwas, was am Anfang steht. Ein Setzling, den ich setze, wenn der nicht als erstes mal Wurzeln entwickelt, dann kommt oben nichts. Ja, manchmal schneidet man ja ein Stecken ab an einem Strauch oder Baum und steckt den in die Erde oder ins Wasser. Und das Erste, was passieren muss, ist, dass Wurzeln kommen. Wenn keine Wurzeln sich entwickeln, dann wird sich oben nichts entwickeln. Das ist die Voraussetzung. Dann haben wir Schnittblumen, die in der Vase verwelken. Und dann war's das. Das ist dann das Leben gewesen und aus ist es. Aber in dem Moment, wo Wurzeln sich entwickeln und da sind und an der richtigen Stelle stehen und funktionsfähig sind, kann sich die Pflanze entwickeln. Und das ist in unserem Leben ganz genau so. Ich brauche Wurzeln und ich muss sie an der richtigen Stelle haben. Also ich muss im richtigen Boden verwurzelt sein und ich muss das richtige Wasser ziehen. Ja, diese Bilder, die wir am Anfang im Hesekiel gelesen haben, die waren an vielen Wassern verwurzelt. Aber das hat ihnen nichts genützt. Gott muss uns pflanzen, ganz neu, an eine ganz neue Stelle. Wenn wir mit ihm anfangen zu leben, dann stehen wir auf neuem Grund, auf dem Felsen, der Christus heißt. Und das ist der Felsen, aus dem Wasser kommt. Ja, die Bibel ist voll mit diesen Bildern. Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, wo wir gewurzelt sind und wo holen wir unsere Lebenskraft raus. Und die Struktur vom Baum, die wird gezeichnet sein davon. Die wird es zum Ausdruck bringen. Da kann von außen Frost und Hitze und Sturm und Unwetter kommen, ja. Aber wenn die Wurzel gesund und groß genug ist und der Baum immer wieder da Kraft schöpft, dann treibt er immer wieder neu aus. Dann kann der Gärtner den Baum beschneiden, bis hin, dass er ihm seine Krone abnimmt. Das gibt es auch. Das haben wir erlebt in unserem Garten, ja. Da wurden Bäume auf 1,50 Meter abgeschnitten. Eigentlich wollte derjenige, der das gemacht hat, sie dann irgendwann ganz entfernen, weil sie keine Frucht brachten und nur Schatten den anderen Pflanzen gaben. Und die haben wieder Äste gebildet. Aus diesem Stumpf heraus kamen starke, große Äste. Das war bei Kirschen so, das war bei Walnüssen so, das war bei Hartriegel und all diesen Sachen, die man gar nicht haben möchte, war das auch so. Also Bäume und Weiden, da legt man ja einfach nur Zweige irgendwo hin und dann fangen die an, Wurzeln zu treiben und auszuschlagen. Also da ist eine Kraft drin, wenn Wurzeln da sind, dann kann auch ein Baum wachsen. Was sind unsere Quellen? Wo ist unsere Quelle? Habe ich mir da Gedanken drüber gemacht? Wo ziehe ich meine Lebenskraft raus? Die Wurzeln, die wir als Christen haben und haben sollten und auch immer wieder überprüfen sollten, dass wir nur da ziehen, das ist die Liebe Gottes. Das ist der Heilige Geist. Und dazu brauche ich, damit sich die Wurzeln entwickeln können, Zeit mit Gott. Ich muss empfangsbereit sein. Und wie wir vorher auch gelesen haben, der Schlüssel ist ein demütiges Herz. Empfangen tue ich nur, wenn ich weiß, ich bin bedürftig. In dem Moment, wo ich mich erhebe, innerlich, und denke, brauche ich nicht, weiß ich schon, in dem Moment verdurste ich. Es wird nicht mehr weiterfließen. Es versiegt. Aber in dem Moment, wo ich weiß, ich bin bedürftig, ich bin hungrig und durstig nach Gottes Gerechtigkeit, nach seinem Reich, werde ich trinken, sobald ich von ihm etwas bekomme. Ich werde es aufnehmen und ich werde ihn suchen, sein Angesicht suchen. Das heißt, verwurzelt sein in Gott. Und wenn ich die Lügen der Welt nicht mehr glaube, dass ich nichts tauge, dass ich nichts bin, dass ich zu wenig leiste oder nicht liebenswert bin, das werde ich nicht mehr glauben, sondern ich glaube dann, Gott liebt mich und seine Liebe rettet mich. Und das ist das, was mir wirklich Kraft gibt, was mir Saft gibt, was mich ausschlagen lässt und Frucht treiben. Meine Quelle ist in Gott. Und der Stamm des Baumes, man könnte ja auch, warum kommen nicht aus der Wurzel gleich die Zweige, ne? Da kommt ja erstmal in der Regel ein Stamm. Und dieser Stamm, der sieht sehr unbeweglich aus. Er wirkt hart und verkrustet und wirkt von außen anders, als er tatsächlich ist. Man bedenke, dass ein Baumstamm hält Stürmen stand, er hält Trockenheit stand, er biegt sich, obwohl er gar nicht so aussieht und wir das auch mit unserer Hand nicht machen können. Ja, in der Regel ist es dann sehr widerstandsfähig. Aber der Sturm kann das, der kann so einen Stamm biegen. Und da, wo das nicht mehr möglich ist, wo ein Stamm hart geworden ist oder, wie soll ich sagen, spröde, da knickt er ab. Und das ist dann der Tod des Baumes. Aber ich habe mir früher immer gedacht, der Saft, der fließt in der Mitte des Stammes irgendwie hoch, aber der fließt außen. Und jedes Jahr kommt eine neue Schicht, eine junge Schicht, wo außen der Saft unter der Rinde in die Äste hochfließt. Ist auch interessant. Dadurch bleibt der Baum elastisch. Und je dicker ein Baumstamm ist, desto größer ist die Fläche, auf der der Saft nach oben fließen kann. So, wir sollten schon danach streben, eine große Fläche zu haben, auf der wir von Gott empfangen oder wo unsere Lebenskraft durchfließt. Das heißt, wachsen und von Gott neue Schichten des Empfangens zulassen, ja. Und dieser Baumstamm, ich vergleiche ihn mit unserem Glauben. Unser Glaube, unser Vertrauen, das ist der Stamm. Ich vertraue dem Wort Gottes, ich vertraue den Zusagen Gottes, die er in mein Leben gegeben hat, die er mir gesagt hat. Die Wurzel nimmt es auf und der Stamm vertraut. Und das bringt eine Krone hervor. Das bringt diese Krone hervor. Die einzelnen Äste, das sind meine Lebensbereiche. Das ist die Familie, aus der ich komme, die Familie, in der ich lebe, meine Ehe, meine Kinder. Das sind Freunde, Verwandte, Bekannte, aber auch Besitz und Finanzen. Beruf, Berufung, Gemeindeleben. Das sind auch meine Freizeitbeschäftigung, meine Hobbys. Alles, was sichtbar ist in meinem Leben, was ich äußere, wo ich mich präsentiere, wo ich aktiv bin in irgendeiner Weise, wo ich reingestellt bin oder was ich mir selber reingeholt habe. Ja. Das sind die Äste meines Lebens, wo ich mich und mein Leben mit ausdrücke. Der Baum wird an seiner Krone beurteilt. Ja. Die Krone ist das, was man wahrnimmt am allermeisten. Natürlich sind diese ganzen Bereiche eines Baumes den äußeren Einflüssen ausgesetzt. Und wie ich schon vorher gesagt habe, ob das nun Trockenheit ist, die der Wurzel zu schaffen macht und damit auch dem ganzen Baum, ob das große Hitze oder große Kälte ist, wie wir jetzt gesehen haben, dass Frost den Baum oben ziemlich schädigen kann, oder ob es zu viel Wasser ist, ja, oder was auch immer. Sturmschäden sind oft sehr groß in Wäldern. Diese Dinge, die passieren uns in unserem Leben, ja, Verluste, die Dinge, die schmerzen, die uns verunstalten und scheinbar schaden. Aber ich sag euch, wenn die Wurzel gesund ist, geht weiter. Und es ist interessant. Es gibt ja diese Beschneidung, die auch ein, ja, Reduzieren des Baumes ist, des Weinstocks oder eben auch des Obstbaums oder der Hecke, wie auch immer. Das Beschneiden ist eine absichtliche Schädigung, die der Pflanze gut tut. Die der Pflanze gut tut, kriegt neue Lebensenergie, aber die auch dem, der sie nutzt, gut tut. Ja, also die Pflanze nützt und segnet ihren Besitzer dadurch. Frucht wird vermehrt. Das ist interessant, weil das sind Bilder, die sind scheinen widersprüchlich, aber sie sind für uns absolut geschaffen, damit wir unser Leben besser verstehen. Wir werden beschnitten. Durch dieses irdische Leben werden wir ständig beschnitten, damit wir mehr Frucht bringen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und in Römer 11 lesen wir, dass, also Jesus ist der Weinstock, und in Römer 11 lesen wir, dass wir eingepfropft sind in einen Ölbaum. Und da heißt es nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ja, also auch da ist wieder dieses Bild. Überheb dich nicht. Die Wurzel trägt dich. Das, was dich ausmacht, deine Krone, was du zeigst. Also, wie gesagt, die Wurzel ist von existenzieller Bedeutung. Was mir auch noch auffiel bei diesen Betrachtungen ist, alles, wirklich alles an dem Baum ist nützlich. Und es gibt nichts Unnützes an Bäumen. Du kannst alles verwerten. Das ist schön, ja. Da ist erstmal der Stamm, da kann man sich dran anlehnen. Da kann man auch was dran befestigen. Das ist eine ganz stabile Sache. Man kann auch hochklettern, um an die Früchte zu kommen. Also so ein Stamm ist schon was Schönes. Dann sind da die Äste. Eben, die kann man ohne den Baum gleich zu töten, kann man die auch verwenden, das Holz. Ob als Brennholz oder als Schnitzereiholz oder als Stützholz oder Bauholz oder für Instrumente oder was auch immer. Die Äste, da kann man was dran hängen, aufhängen. So, und dann hat er Blätter. Wir wissen, dass da Medizin draus gemacht wird bei vielen Pflanzen oder irgendwelche nützlichen Stoffe rausgezogen werden. Sie spenden Schatten, sie schützen vor Regen. Sie sehen wunderschön aus. Tiere fressen die Blätter einfach auch. Dann hat er Blüten. Die bescheren uns Honig durch die fleißigen Bienen. Sie sind aber auch ein Schmuck, der uns bezaubert und deren Duft uns betört. Ein blühender Baum ist wie ein Hochzeitskleid. Einfach schön. Und dann die Früchte, die uns sättigen, die unseren Durst löschen, mit denen wir sehr vieles kreieren in der Küche. Und was viele vergessen, die Frucht beinhaltet ja schließlich auch die Saat für neue Bäumchen. Und jetzt im Frühjahr und es gibt bestimmte Winter, nach denen die Saat besonders gut aufgeht unter Bäumen, haben wir zum Beispiel unter unserer Eiche lauter kleine Eichen. Winzige kleine Setzlinge. Das wollen wir natürlich nicht haben, aber es zeigt mir, wie fruchtbar diese Eicheln sind, diese Früchte. Möchtest du so ein Baum sein, an dem alles nützlich ist, den Gott beschneiden darf, der seine Wurzeln an der Quelle hat, an der richtigen Quelle, der sich nicht fürchtet vor Dürre, weil er weiter treibt, der von Grund auf genährt wird und der alle Stürme und Frost und alles übersteht. Ich möchte so ein Baum sein. Da heißt es dann in Jesaja 61, Vers 3, haben wir das auch, da geht es um uns. Da heißt, den trauernden Zions wird Frieden versprochen, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinten der Gerechtigkeit genannt werden. In anderer Übersetzung heißt es Bäume der Gerechtigkeit. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Gott kriegt die Ehre, wenn wir als Leben, als Bäume, ja, eine solche Pflanzung sind, die er pflegen darf, die ernähren darf, wo er ernten darf. Gott wird verherrlicht dadurch. So, wir haben das jetzt so ein bisschen, man könnte da noch viel weiter reingehen. Wichtig ist, dass wir uns dieses Bild vor Augen halten. Was sind meine Wurzeln? Wo sind sie? Habe ich einen kräftigen Stamm, kräftiges, großes, dickes, fettes Vertrauen in Gott? Und dann habe ich auch Selbstbewusstsein, gesundes Selbstbewusstsein, ohne Selbstverherrlichung, ja. Aber das ist das, was der Stamm sein soll. Und was ist meine Krone? Das ist auch interessant, diese Doppelbedeutung des Wortes Krone, ja. Die Krone ist ja auch des Königs Ehre und Zeichen, dass er König ist. Aber die Krone des Baumes ist auch seine Ehre. Ja, das, was ihn am Ende ehrt, was für Früchte er bringt. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und was sind die Früchte meines Lebens? Was bringe ich hervor? Welche Bereiche habe ich da? Ihr kennt vielleicht dieses Prinzip des Mindmaps. Das sind auch Zweige. Dann hat man in der Mitte einen, kann ich dann zum Beispiel schreiben, ich. So, und von da aus gehen dann ganz viele Zweige und die verzweigen sich wieder. Das sind die Bereiche meines Lebens und die Teilbereiche. Und das ist gut, das mal zu machen, so einen Baum zu malen und diese einzelnen Bereiche zu benennen. Was gibt's da in meinem Leben? Und muss das abgeschnitten werden? Taugt das was oder taugt es vielleicht gar nichts und ich will es gar nicht mehr haben oder Gott möchte es auch gar nicht mehr haben in meiner Krone? Lasse ich mich beschneiden? Mache ich mit? Und dann werden die anderen Zweige, die was taugen und die Frucht bringen, die werden kräftiger, wenn die Unnützen abgeschnitten werden. Da fließt dann mehr Saft rein. Jetzt kannst du mal noch Bild 2 einblenden. So sieht dann ein richtig voll hängender Fruchtbaum aus. Und Bild 3, das ist vor der Ernte und das ist nach der Ernte. Einfach um mal so vor Augen zu haben, die Äpfel sind natürlich in unseren Landen hier die Hauptfrüchte und das ist sehr schön, das ist einfach schön, wenn man so eine Ernte hat und wenn man jetzt zum Beispiel Saft machen lässt von den Äpfeln, so ein roher, frischer, grad gepresster Saft, das ist was ganz Herrliches. Und Gott hat uns gemacht, um Frucht zu bringen. Mir fiel auch mal auf, wenn große Hitze ist, werden Früchte süßer. So, da gibt es ja den Vers, lasst euch die Hitze der Verfolgung nicht befremden, die über die ganze Bruderschaft der Welt geht. Es ist nicht nur, dass wir es ertragen, es ist nicht nur, dass wir es überstehen, sondern die Frucht wird köstlicher, die Frucht wird besser. Wein, der Sonne gekriegt hat, ist ein süßer Wein. Und so ist es mit allen Früchten. Ja, der Zuckergehalt steigt mit der Sonne, das wissen wir. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir geläutert werden, nicht nur beschnitten, sondern auch eben diese Hitze. Dann gibt es ja auch Früchte, die brauchen Frost, damit sie nicht nur Trauben, das ist dann der Eiswein, sondern auch andere Früchte, die Schlehen oder verschiedene Früchte, die brauchen Frost, um überhaupt brauchbar zu sein für das, was man aus ihnen machen möchte. Fürchtet euch nicht davor, wenn es heiß wird, wenn es kalt wird. Wir sind in Gottes Hand und wenn wir in ihm verwurzelt sind, bringt unser Leben gute Frucht. Und das werden auch andere sehen. Amen. Vater, und ich bete, dass du uns aushalten lässt, was du uns